Das Kapitel, das wir dann morgen miteinander anschauen, wir weiterfahren bei Mose, 2. Mose 32, passt sehr gut zum Abendmahl. 6-mal kommt das Thema vor, das Rausführen aus Ägypten raus und der Lösung. Und die letzten paar Verse sind um die Sündenvergebung und um die Sünde, um die Schuld im Zusammenhang. Also von dem her gesehen sind wir dann Thema sehr schön auf der Linie, wo es Daniel bereits eingeleitet hat. Wir lesen miteinander vom 2. Mose 32 die ersten 14 Verse. Und als das Volk sah, dass Mose säumte, vom Berg herunterzukommen, versammelte sich das Volk zu Aaron und sie sagten zu ihm, auf, mach uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns vom Land Ägypten herausgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Und Aaron sagte zu ihnen, reißt die goldenen Ringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. So riss denn das ganze Volk die goldenen Ringe ab, die an ihren Ohren hingen, und sie brachten sie zu Aaron. Dann nahm alles aus ihrer Hand und formte es mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sagten, das ist dein Gott Israel, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm, und Aaron rief aus und sagte, ein Fest für den Herrn ist morgen. So standen sie am Morgen früh auf, opferten Brandopfer und brachten Heilsopfer dar, und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Dann standen sie auf, um sich zu belustigen. Da sprach der Herr zu Mose, geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sind von ihm niedergefallen, haben ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Weiter sagte der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen, und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einem grossen Nation machen. Mose jedoch flehte den Herrn, seinen Gott, an und sagte, wozu, Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, das du mit grosser Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Wozu sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie von den Bächen des Erdbodens zu vertilgen? Lass ab von der Glut deines Zorns und lass dich das Unheil gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Denke an deine Knechte Abraham, Isaac und Israel, denen du bei mir selbst geschworen hast und denen du gesagt hast, ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne des Himmels. Und dieses ganze Land, von dem ich gesagt habe, ich werde eure Nachkommen geben, das werde ich für ewig in Besitz nehmen. Da gereute den Herrn das Unheil, von dem er gesagt hatte, er werde seinem Volk antun. Ich möchte nebst anderen Gedanken, die wir aus dem Kapitel herausnehmen wollen, möchte ich zwei Hauptgedanken ein bisschen in den Raum stellen. Das eine ist eine schwache und eine feste Erzieherhand. Und der zweite Gedanke ist ein schwacher und ein starker Mittler, den wir da drin sehen. Wenn wir den ersten Abschnitt anschauen, so begegnet uns da gerade die schwache Erzieherhand. Das Volk kommt zum Aaron und tut ihm ihr Problem klagen. Menschlich gesprochen können wir das nachvollziehen. Das Volk hat gesehen, was der Mose und der Josua mitgenommen haben an Proviant und an zu trinken. Und jetzt ist er bereits 40 Tage dort irgendwo auf dem Berg oben, in dieser Wolke, in dem Unwetter rein. Und die müssen sagen, der Proviant hat nicht lang gelangt. Das war vielleicht 2-3 Tage gewesen, und dann ist das aus. Da war nichts mehr rum. Also lebt er noch dort oben. Und jetzt kommt das Volk und fragt ihn und sagt, dieser Mann, der uns aus Ägypten geführt hat. Das heisst, es hat irgendwie in der Vergangenheit da eine falsche Beziehung gegeben. Das Volk hat das Gefühl gehabt, der Mose hat sie rausgeführt. Und weh uns, wenn wir Fleisch für unseren Arm halten und mit dem Herzen von ihm abweichen. Es ist in unserem Leben immer Gott, der führt. Aber oft braucht er menschliche Werkzeuge. Da bist du einmal ein Werkzeug, ich bin ein Werkzeug. Er braucht uns, aber die Führung ist immer bei Gott. Und es ist alles an ihm vorbeigegangen. Und da irgendwie hat das Volk diese Brücke nicht gemacht oder nicht mehr gemacht. Auf jeden Fall schieben sie zu Moses das Ganze zu und sagen, wir wissen nicht, was dem da oben jetzt passiert ist. Also irgendwie respektlos, achtungslos. Sie wollen ihn nicht gerade absetzen. Sie wollen jetzt einfach anfangen, einen Ersatz. Und dann, wenn er wiederkommt, können wir dann immer noch schauen, was wir machen. Aber der Ersatz ist fatal, was sie da wollen. Warum? Wir haben das letzte Mal miteinander angeschaut, das erste Gebot, und dann die Eifersucht beim zweiten. Und jetzt brechen sie mit dem Wunsch ganz klar das zweite Gebot. Unter anderem, sie wollen einen anderen Gott, der ihnen, vor ihnen hergeht. Und jetzt die schwache Führerhand, der Aaron, wir lesen von ihm nicht ein Stillstehen vor Gott. Er hat nicht gefragt, Herr, was willst du? Im Grunde genommen hat er ja das gewusst, was Gott will. Aber wir lesen dann nicht von ihm, dass er irgendwie versucht hat zu intervenieren. Dass er gesagt hat, hey, was wollt ihr jetzt? Was soll das? Woher wollt ihr? Nicht so. Er steigt auf ihre Karren auf und hat gerade einen Vorschlag, wie er das Problem lösen will. Jetzt hat er vermutlich aus Angst gehandelt. Der Mob ist auf ihn zugekommen und er hat es vorher schon erlebt bei Mose, dass die oft zu manchem oder zu allem bereit sind gewesen. Und von dem her gesehen, ist ihm sein Leben gerade im Moment lieber gewesen. Und dann hat er eine Lösung gesucht, einen Kompromiss, um einen gangbaren Weg zu gehen für ihn. Und ich möchte hier bei der schwacheren Erzieherhand einfach die Frage in den Raum stellen, auch wir sind Erzieher. Wir haben Kinder, wir sind in der Gemeinde, manchmal haben Verantwortung in Sonntagsschule, im Chor, irgendwo. Wir haben Leute, die wir führen im Geschäftsleben, immer wieder so Untergebene sein oder das Vorangehen. Und da wollen wir nachgiebig sein und nachsichtig. Vor allem auch mit Kindern und mit Jungen. Aber nie gegen den Willen Gottes. Nie gegen das Wort Gottes. Weil dort drüber, und das zeigt die Bibel dann auch wieder, müssen wir nicht diskutieren. Dort wird Gott unabrückbar bei seinem Maßstab bleiben. Wenn er so gesagt hat, tut das morgen nicht so sagen oder so. Er hat nicht eine Fahne, die nach dem Wind sich richtet und wenn der Wind von Süden kommt, zeigt sie so und wenn er von dort kommt, zeigt sie so. Gott wird bei seinem Wort bleiben. Und das ist wichtig, auch, dass wir in unserem Leben einfach einen klaren Kurs haben. Da sind wir auch für unsere Mitmenschen zuordnenbar. Da wissen sie, wo wir stehen, wie wir denken, wie wir handeln. Da müssen sie uns gar nicht fragen in manchem Fall. Sie wissen bereits, wie wir ticken, weil uns einfach das Wort Gottes Grundlage ist. Jetzt im Neuen Testament lasse ich da einfach noch den Maßstab weitergeben, den ich beim Aaron auch nicht sehe. Wir wollen alltag, wenn wir anfangen, uns Angesicht Gottes suchen. Und wenn wir das Angesicht Gottes zuerst gesucht haben, werden wir beim Angesicht von unseren Menschen, von den Mitmenschen, nicht einfach stillstehen und mit dem Rücken an die Wand sein und anfangen zu zittern. Weil dann wissen wir, es ist einer über uns und einer bei uns, der alles in der Hand hat. Und da wollen wir das Wort Gottes und den Geist Gottes so uns immer wieder leiten, wo uns in alle Wahrheit leiten, wo uns Weisheit und Gnade gibt. Der 1. Korinther 10, Vers 7, tut der Apostel Paulus eine Warnung weitergeben in dem Zusammenhang. Das 10. Kapitel ist ja uns zur Warnung geschrieben, der 1. Korinther 10. Und er sagt dort, werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden, wie geschrieben steht im 2. Mose 32, 6. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um zu tanzen. Welche Tragik ist da im Ganzen inne? Der Psalm 106, Vers 19 bis 21, tut uns die Frage noch beantworten, wenn wir jetzt vielleicht den Eindruck haben, du bist gerade ein bisschen hart in deinen Aussagen. Weil an und für sich haben sie ja einfach einen Ersatzgott wollen. Das heisst, sie haben Gott eigentlich stehen lassen, aber sie haben ein Bild wollen, sie haben etwas Greifbares, etwas Fassbares wollen. Nicht einfach, dass man nichts hat. Und der Psalm 106 sagt uns, dass sie machten ein Kalb am Horeb und beteten das gegossene Bild an und verwandelten die Herrlichkeit ihres Gottes in das Bild eines Ochsen, der Gras frisst. Sie vergaßen Gott, ihren Heiland, der so grosse Dinge an Ägypten getan hat. Das ist ein Herzurteil, aber ein klares Urteil, weder von Gottes Seite her. Das heisst, sie haben Gott vergessen und dann steht dort ihren Heiland oder ihren Retter, der so viel an ihnen da hat. Und jetzt denke ich, wenn wir nicht schnell einen Stein rühren auf Israel und sagen, ja, das ist Katastrophe. Es ist immer wieder das Gleiche, wenn man das Alte Testament liest, sieht man immer wieder das gleiche Bild. Wir sind im Neuen schon besser dran. Besser dran sind wir, aber ob wir besser sind, möchte ich in den Raum stellen. Wie schnell neigen wir dazu, genau gleich uns zu verhalten? Wie schnell brauchen wir irgendetwas, um uns dran zu halten? Du hast da drinnen so manche Verheißung, sollst du dich nicht fürchten. Und wie schnell kommt bei uns vor irgendetwas die Angst auf? Haben wir es auf einmal mit der Angst zu tun? Ja, nehmen wir sein Wort wörtlich oder nehmen wir es nicht wörtlich? Und jetzt könnte die Menge Bereiche ja gehen, wir sollen uns nicht sorgen. Wie schnell neigen wir dazu, dass wir auf einmal einen grossen Rucksack haben mit viel Sorgen drin, für Kinder, für Angehörige, die nicht auf dem Weg sind und so weiter. Und die Bibel sagt uns, wir sollen die auf ihn werfen, wir sollen die weitergeben. Der Aaron war leider eine schwache Führungspersönlichkeit gewesen und wir sehen nachher im Vers hindurch 21 und Vers 25, wenn ihn der Mose angeht, wo er ihm sagt, was hat dir dies Volk getan, dass du eine so grosse Sünde über sie gebracht hast. Und ich komme nachher noch zu dem Gedanken, also der Aaron kann die Hände nicht in Unschuld waschen. Der Aaron hat die Verantwortung in dieser Zeit gehabt und er wird von Gott zur Rechenschaft gezogen dazu. Weil das steht nachher im 5. Mose, wo Gott das sagt, Kapitel 9, Vers 20, auch über Aaron erzürnte der Herr sehr, so dass er ihn vernichten wollte. Und ich bat zu jener Zeit auch für Aaron. Also Gott hat die Schuldigkeit auch beim Aaron ganz klar nicht abtempiert oder ein Verständnis gehabt, sondern die Schuldfrage, die ist da gewesen, die ist klar gewesen. Jetzt machen wir einen Tapetenwechsel. Wir gehen an einen Ort her, der nicht sehr weit davon weg ist, aber völlig in eine andere Welt. Völlig in eine andere Welt. Ab dem Vers 7 haben wir gelesen, wie Gott und der Mose zusammen sind auf dem Berg. Der Mose hat den Weg manchmal gemacht. Im letzten Mal, im 19. Kapitel, haben wir gesehen, dass er ihn viermal gemacht hat. Er hat ihn seither nochmal zweimal gemacht. Jetzt ist er bei Gott oben und jetzt tut Gott dem Mose sagen, gang runter, gang zu deinem Volk, das du aus Ägypten rausgeführt hast, es hat schändlich vor mir gehandelt. Gott, der Allwissende, hat es gesehen. Der Mose war in einer Freude, gewesen, in einem Frieden in der Gegenwart Gottes. Er wäre am liebsten wahrscheinlich gerade oben geblieben. Und jetzt sagt Mose, Gott zu ihm, packt zusammen, gang runter zu deinem Volk, das du rausgeführt hast. Wollt jetzt Gott dem Mose die Schuld in die Schuhe schieben? Für das, was da unten passiert ist, beim Volk unten. Ist das der Gedanke Gottes? Nein, für mich nie. Gott will den Mose mit ins Boot nehmen. Dein Volk ist mein Volk und mein Volk ist dein Volk. Er ist nicht jetzt einfach einer, der nur Befehl ausführt, sondern Gott will den Mose zeigen, deine Meinung, dein Wille werde ich berücksichtigen. Und darum ist es für mich eindrücklich, Gott kommt jetzt mit einem Vorschlag gegenüber dem Diener mit der festen Führerhand. Er sagt ihm, ich lösche das Volk aus und mache aus dir ein neues Volk und dir gebe ich dann die Verheißung von Abraham, Isaac und Israel. Wunderbar. Als wir heute, oder meine liebe Frau und ich, noch über den Text ein paar Gedanken austauscht haben, fragt sie mich und sagt, wie hättest du reagiert in den Fußstapfen von Mose? Und da sage ich, das ist eine schwierige Frage. Ich will nicht sagen, ich hätte so oder so reagiert. Aber der Mose ist für mich ein glänzendes Vorbild, wenn er reagiert hat. Der Mose ist uns bezeichnet im Alten Testament als der geplagteste Mann. Also er hatte so viel Not gehabt, so viel Probleme mit dem Volk. 10-mal ist allein von den Fremden ist Widerspruch gebracht worden. Und jetzt da von seinem eigenen Volk kommt so weiter nichts wie ein Problem. Und da sagt Gott zu ihm, ich tilge sie aus und mache mit dir einen Neuanfang. Ist das nicht seine Chance? Endlich die Bürde, die Last abzuhängen und zu sagen, jetzt kommt es gut. Jetzt kann ich mich freuen. Jetzt kann ich noch ein paar Jahre sorglos leben. Einfach in der Gemeinschaft mit Gott und mir zu werden, es gut, das stört nichts mehr zwischen denen. Der Mose ist nicht so. Der Mose tut jetzt die Aussage Gottes, dein Volk, und du hast es rausgeführt, nimmt er jetzt ein Stück weit schon auch wörtlich. Er geht zwar den Ball wieder retour und sagt, das ist dein Volk, du hast es rausgeführt, und gleich setzt er für sein Volk sich ein. Und zwar intensiv. Er sagt Gott, und er stellt da zwei Fragen, und ich denke, in einem Dialog oder in einem Gespräch, das schwierig ist, ist immer gut, wenn wir mit Fragen einsteigen, wozu, Herr, entbrennt dein Zorn? Und wozu sollen die Ägypter sagen? Warum? Willst du ihnen die Argumente in die Hand geben? Das heisst, er will Gott oder nimmt Gott ein Stück weit bei der Ehre. Und Gott lässt sich dort so einladen, einholen. Und am Schluss haben wir gelesen im Vers 14, da gereute den Herrn das Unheil, das er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. Eindrücklich. Gott hat sein Unheil gerauen. Und jetzt auch wieder die Frage, einfach eine kleine Zwischenfrage zu dir und zu mir. Dir ist Unrecht passiert. Von irgendjemandem, von irgendeiner Seite her, was machst du damit? Jetzt hast du die Möglichkeit, um dich zu rächen. Irgendwie kommt es ganz anders jetzt und jetzt bist du in der besseren Position wie der Josef. Was machst du? Da gereute es ihn. Barmherzigkeit und die Liebe Gottes kommt da eindrücklich vor und er hat das Gericht nicht vollziehen. Und jetzt kommt der Mose runter im Auftrag Gottes und da steht im Vers 15, er hat die beiden Tafeln vom Zeugnis in seiner Hand gehabt und dann steht im Vers 16, diese Tafeln waren Gottes Werk und die Schrift, sie war Gottes Schrift, auf diesen Tafeln eingegraben. Und jetzt kommt er vom Berg runter, sieht das goldige Kalb und was macht er? Er nimmt die Tafeln. Etwas Kostbares hat er nicht gehabt auf dieser Erde, wieder im Moment die Tafel. Das war von Gott, das Zeugnis von Gottes Seite. Es war das Geschenk Gottes an sein Volk. Es war der Bundesschluss von Gott. Er nimmt den und wirft den irgendwo auf einen Stein an, dass die verspritzt sind, die Tafeln. Was zeigt er mit dem? Er sagt mit dem in aller Deutlichkeit dem Volk, ihr habt den Bund gebrochen. Der Bund, den ich hier in den Händen habe, wenn ich den lasse, von Gottes Seite her, sind ihr alle unter dem Todesurteil. Weil auf den ersten 9 Geboten ist auf jedem einzelnen Todesurteil. Auf dem 10. nicht, weil es erst in den Gedanken abspielt. Welche Tragik. Und der Mose war dort in einem Dilemma und gesagt, wie muss ich reagieren? Die haben bereits den Bund gebrochen nach Strich und Faden. Und er verschlägt ihn dort. Wieder tritt fürs Volk ein. Er macht nachher ein paar andere Sachen mit seiner festen Erzieherhand, wo man da sehen, wo sie zum Tragen kommt. Nachdem er die Gesetzestafel zerstört hat, zerstört das goldige Kalb. Wie viel Gold war dort dran gewesen? Das war ein Vermögen, das dort dran war. Hättest du oder ich auf die Seite getan und gesagt, vielleicht kommt mal noch irgendeine Not und dann habe ich doch da hinten noch irgendwo einen Notgroschen, tue den sicher einwickeln, tue den auf die Seite, also damit es nicht ist, dass da noch irgendwo Aufwuch getrieben wird, aber das Gold geht ein bisschen auf die Seite tun noch, das ist nicht so schlecht. Wer weiß, was kommt, wir kennen ja die Zeit nicht. Aber nicht der Mose. Der Mose sagt, mit dem ist Abgötterei getrieben worden, das zerstöre ich zum nimmer Wiedersehen. Es ist Staub geworden daraus und er hat den Staub aufs Wasser gestreut und hat das Volk das Wasser trinken. Das heisst, er hat drei Zeugnisse gemacht, die dem Volk hätte zeigen sollen, was sie gemacht haben. Die Tafel zerstört, der Bund, das goldige Kalb zerstört und jetzt müssen sie noch das Wasser trinken. Was will er mit dem zeigen? Das Lebenswasser oder das Wasser grundsätzlich in der Wüste, wo sie gsi sind, ist lebensbedingend, ist notwendig. Und jetzt tut er dort etwas Verunreinigendes draufstreuen. Und er tut ihnen mit dem zeigen, ihr habt die Quelle von Gottes Seite her, habt ihr verunreinigt. Alles Bilder, die er einem Volk will, den Spiegel herheben, wo sie stehen und was sie gemacht haben. Nachher zieht er den Aaron in die Verantwortung, wie ich es bereits erwähnt habe, in dem Vers 21 und Vers 25. Denn Aaron hatte sie zuchtlos werden lassen, weil er nicht geredet hat, und er hätte sollen reden. Er hat nicht gehandelt, und er hätte sollen handeln. Und jetzt tut da auch der Mose, er schneidet das an. Und dann macht er nochmal drei Punkte, wo dem Volk nochmals die Augen auftun, wo er aber nochmal eine Chance gibt. Der erste ist im Vers 26, da trat Mose in das Tor. Im Tor ist Recht gesprochen worden, im Tor ist gerichtet worden. Und er tut an die Position herstehen, das Volk hat das gekannt. Und jetzt haben sie gewusst, jetzt passiert etwas. Jetzt wird gerichtet, jetzt wird Recht gesprochen. Und dann hat er noch einmal eine Chance gegeben und hat gesagt, Herr zu mir, wer es mit dem Herrn hält. Das war eine mutige Aussage. Warum? Er hat nicht gewusst, wer kommt. Und wie viele sind gekommen? Nicht sehr viel. Von einem Stamm, vom Stamm Levi, ist ein Teil zu ihm und alle anderen Stämme waren passé. Welche Tragik, welche Enttäuschung muss das auch für Mose sein? Herr zu mir, wer es mit dem Herrn hält. Und jetzt ist noch interessant, vom Stamm Levi war der Stamm, der vom Jakob her im 1. Mose 49 die Verheißung hatte, ihr werdet kein Erbe bekommen. Das heisst, es war der Stamm, der eigentlich benachteiligt war. Der, der dort mal etwas verbockt hat und darum einen gewissen Fluch bekommen hat in seine Nachfolge. Und jetzt kommen sie und sind bereit, kompromisslos auf Gottes Seite zu stehen. Und jetzt kommt das dritte Zeichen und er sagt, gehört die Schwäche und geht durchs Volk und bringt um Brüder, Väter und so weiter, wer gegen Gott war. Das heisst, ein gewisses Gericht lässt er jetzt über das Volk gehen. Und er tut etwas von der Heiligkeit und von der Gerechtigkeit Gottes zeigen. Wenn wir nachher zum letzten Abschnitt kommen, so möchte ich dort den Bogen nochmal machen zum Abendmahl. Am anderen Tag, wo das alles passiert ist, es hat 3000 Tote gegeben. Ich habe in einem früheren Mal schon kurz die Parallele gezeigt. Ich möchte Sie nur noch mal erinnern an Pfingsten, wo der andere Erlöser gekommen ist. Und dann sind an einem Tag 3000 zum ewigen Leben durchgedrungen. Und jetzt ist der Erstmittler gekommen mit dem Gesetz und das hat 3000 Tote gegeben. Und jetzt möchte ich da gerade die zweite Brücke noch machen. Wir haben einen schwachen und einen starken Mittler. Und ich möchte jetzt den Mose nicht verunglimpfen. Ich habe vorhin bereits gesagt, durch sein Verhalten ist er für mich hoch oben. Edel, vorbehaltslos, selbstlos hinter dem Volk gestanden. Er war bereit gewesen, das steht da im Vers 32, wo er zu Gott kommt und sagt, kannst du nicht Sühne schaffen für das? Wenn nicht, tilg mich aus dem Buch, das du geschrieben hast, dass du das Volk kannst drin lassen. Das heisst, er ist bereit, stellvertretend für sein Volk in Riss zu stehen. Ist das nicht eine selbstlose, voll Liebe, ein tiefes Handeln drin? Gewaltig. Und Gott muss ihm sagen, ich kann es nicht. Ich kann nicht dich für jemand anderen zahlen. Der Mensch, der das Gesetz bricht, muss bei mir für das Gesetz Konsequenzen tragen. Und jetzt ist er aber 1500 Jahre später ist ein anderer Mittler gekommen. Er ist auch aus der Gemeinschaft von oben runter von Gott gekommen. Er hat auch etwas gebracht, Aber nicht das Gesetz auf zwei steinernen Tafeln, sondern er hat das Gesetz da hineingeschrieben und ist für uns auf die Erde gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Dass wir nicht mehr unter dem Todesurteil sind. Das heisst, der Weg, den uns da Gott im 34. Vers noch ein bisschen auftut, am Tag meiner Heimsuchung, da werde ihre Sünde an ihnen heimsuchen. Das hat er später an seinem Sohn gemacht. Hat er die Heimsuchung am Herr Jesus gemacht. Der Herr Jesus ist nicht mit falschen Gedanken runtergekommen und dann eine riesen Enttäuschung gehabt, dass wir ein goldiges Kalb gemacht haben. Er hat uns Menschen gekannt. Und er hat gewusst, was er antrifft, wenn er die Herrlichkeit beim Vater verlässt und auf die Erde kommt. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und am Schluss von seinem kurzen Leben ist er gekreuzigt worden von seinem eigenen Volk und von den Römern. Hinweg mit diesem, wir wollen nicht, dass der über uns herrsche. Aber er hat für uns eine ewige Erlösung vollbracht, wo wir uns daran freuen wollen, wo wir Zuflucht nehmen wollen. Ich möchte abschliessen mit dem Vers aus dem Esra 8, 22b, wo der Esra dort zum König sagt, und er sagt das etliche Mal, immer wieder ein bisschen anders formuliert, die Hand unseres Gottes ist zum Guten über allen, die ihn suchen. Aber sagt, und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Und seine Hand ist uns offenbar worden, Jesus Christus. Und er ist heute über uns, er ist bei uns, er ist in uns und er geht auch heute durch die Reihe. Und wenn jemand da ist, der ihn noch nicht hat, so lass dich von ihm finden. Dass auch bei dir der Frieden, die Ruhe, der Feinkehren, dass nicht das Sündenproblem, das im Vers 30 bis 35 etwa sechsmal angesprochen ist, dir Tür zumacht vor der Ewigkeit, sondern dass sie offen sein darf, weil du weisst, Jesus hat für mich gezahlt. Er ist als Mittler, hat er das können übernehmen, was da der Mose noch nicht können. Er hätte es wollen, aber hat es nicht können. Und Jesus hat es gemacht. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank. Da können wir einfach anbetend und dankend vor dir stillstehen für das, was du für uns da hast. Du hast für unsere Sünden, für unsere Schuld, hast du einen ewigen Preis gezahlt mit deinem Blut, mit deinem Leben. Und du hast uns den Himmel aufgetan, dass wir einen freien Zugang in die Gegenwart von Gott haben dürfen, Tag und Nacht. Herzlichen Dank. Auch für das Mal, wo wir jetzt wieder ganz speziell an das erinnert worden sind, für dein Leib, das gebrochen worden ist, für dein Blut, das vergossen worden ist. Danke, Herr Jesus, dass du uns aber auch hilfst in all diesen Alltagsfragen, wo wir drin sind, eingebunden, sei das in der Familie, sei das in der Gemeinde, sei das im Berufsleben, dass wir nicht Kompromisse eingehen und eine schwache Hand haben, sondern dass wir uns von dir, von deinem Geist führen lassen und nicht am falschen Ort Kompromisse eingehen, sondern dass wir klar mit dir unterwegs sind, an dem wunderbar herrlichen Ziel entgegen und uns freuen auf den Moment, wo du wiederkommst. Amen.